ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Brandenburg waren die Menschen heute zur Landtagswahl aufgerufen. Laut Hochrechnungen hat die SPD ihr Ziel erreicht, wieder stärkste Kraft zu werden. Sie führt demnach knapp vor der AfD. Ministerpräsident Woidke hatte einen Wahlsieg zur Bedingung dafür gemacht, dass er wieder Regierungsverantwortung übernimmt. Seine SPD koaliert derzeit mit CDU und Grünen. Die CDU musste deutliche Verluste hinnehmen und die Grünen bangen um den Einzug ins Landesparlament. Und damit zu Jörg Schönenborn im ARD-Wahlstudio in Potsdam mit der aktuellen Hochrechnung.
Es ist ein Ergebnis der Extreme, das sich abzeichnet. Die SPD hat sich aus einem tiefen Tal im Umfragesommer auf Platz 1 vorgearbeitet. Das verdankt sie den Älteren. Nur über 60 liegt sie vorn. In allen jüngeren Altersgruppen ist die AfD am stärksten. Hier die Hochrechnung von Infratest DIMAP. SPD stärkste Partei mit 30,7. Auch die AfD deutliche Zugewinne 29,6. Die CDU mit ihrem schlechtesten Ergebnis in Ostdeutschland 12,1. Die Grünen fallen jetzt unter die 5%-Hürde 4,6. Und im Fortgang der Auszählungen schwinden auch die Chancen, das Direktmandat in Potsdam zu holen. Linke 2,9, Freie Wähler 2,5, Bündnis Sarah Wagenknecht 13,1 und die anderen 4,5, darunter die FDP mit weniger als 1%. Wegen der Veränderungen bei den Grünen gehen wir im Moment von zwei Möglichkeiten aus. Sollten die Grünen doch noch das Direktmandat in Potsdam holen, dann würden sie mit Sitzen in den Landtag einziehen. Wenn das nicht der Fall ist, zählen sie nicht in der Mandatsrechnung. Dann hat die SPD 32 Sitze, die AfD erreicht mit 30. Die Sperrminorität 12 für die CDU und 14 für das BSW. Bei dieser Rechnung im Moment bei 88 Sitzen ohne Überhangmandate, die es geben kann, hätte die SPD mit der CDU zusammen genau die Hälfte der Mandate, keine Mehrheit. Mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht wäre eine Koalition möglich. Aber viele Stimmen sind noch nicht ausgezählt. Insofern muss sich das genaue Ergebnis noch ergeben. Die Wahlbeteiligung ist mit 74% die höchste in der Landesgeschichte. Und es hat damit zu tun, dass SPD- und CDU-Wähler sehr stark das Motiv hatten, eine starke AfD zu verhindern. Ich bin zwar von der Partei nicht überzeugt, aber ich wähle sie, um eine starke AfD zu verhindern, sagen 3/4 der SPD-Wähler. Und auch unter den wenigen verbliebenen CDU-Wählern sind es 59%, die das als ein starkes Motiv angeben. Wählerinnen und Wähler, auch bei der Wahlsiegerpartei, die nicht wirklich überzeugt sind, aber eben ein starkes Motiv haben. Ein Wahlkampf der Extreme mit starker Mobilisierung, Sascha.
Ja, bei mir die Spitzenkandidaten von SPD, CDU und AfD. Ich fange mal beim bisherigen Ministerpräsidenten an, Dietmar Woidke. Manche werden sagen, mit einem blauen Auge davongekommen. Aber in 5 Jahren wird es ja nicht reichen, einfach nur gegen die AfD gewesen zu sein. Was muss sich denn inhaltlich ändern, damit Sie die Wähler der Mitte wieder zu sich zurückgewinnen?
Na, erstmal müssen wir den Kurs, den wir in den letzten Jahren schon gefahren haben, nämlich wirtschaftlicher Erfolg für unser Land Brandenburg, weiter fortsetzen. Wir haben in den letzten Jahren Spitzenwerte beim Wirtschaftswachstum gehabt. Das muss sich für die Menschen auszahlen. Wir haben heute das höchste Nettoeinkommen in Ostdeutschland. Kommt aber auch nicht nur nicht bei allen an. Wir müssen weiter in Infrastruktur investieren, Schulen, Bildung, die ganzen Fragen, die damit zusammenhängen. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, Politik den Menschen gut zu erklären. Also wir haben das gemacht über Bürgerdialoge, rauszugehen, mit den Menschen zu reden, die Anregungen aufzunehmen, die Menschen haben, aber auch die Kritik.
Könnten Sie das im Zweifelsfall auch in der Koalition mit dem BSW?
Über Koalition will ich jetzt gar nicht reden, weil wir müssen erst mal abwarten. Sie sehen ja, die Dinge sind knapp und man muss sich da muss abwarten, wie es in den nächsten Stunden sich weiterentwickelt. Aber auf jeden Fall werden wir der CDU als erstes Gespräche anbieten und dann sehen, ob noch weitere Koalitionspartner gebraucht werden.
Hans-Christoph Berndt, die AfD sagt immer, die Altparteien, wie Sie sie nennen, sollten auf den Willen des Volkes hören. Nun sagen unsere Umfragen ganz klar, die allermeisten Menschen wollen zum einen nicht, dass sie an der Regierung beteiligt werden, zum anderen aber auch bestimmte extreme Positionen wollen sie eigentlich gar nicht. Wenn sie denn jemals regieren wollen, wäre es nicht Zeit, vielleicht dann auch mal die Extremen wegzuschieben und im Zweifelsfall rauszuschließen von sich?
Gut, denkst. Aber halten wir erst mal fest, Herr Woidke hat eben ein Programm, das weiter so entwickelt. Er will weiter so machen und dann sage ich Ihnen, so wird es nicht funktionieren, weil die Probleme nicht gelöst werden. Die Menschen wollen nämlich, Herr Hingst, vor allem, dass die Probleme gelöst werden. Reden Sie mal mit dem Mittelstand in Cottbus. Herr Woidke hat es ja getan, ist noch für sich nichts angekommen. Mit dem Weiter-so wird es nicht besser werden. Und natürlich gab es eine mediale, und da spreche ich auch Sie an, den Öffentlich-Rechtlichen, einen medialen Druck gegen die AfD. Wir wurden verteufelt von vorne bis hinten und das wirkt sich eben beim einen oder anderen aus. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das alles widerlegen werden. Wir reden gerne mit allen und extreme Positionen werden Sie in unserem Wahlprogramm nicht finden. Das ist ein durchaus maßvolles Programm.
Aber Ihre Aussagen auf den Marktplätzen und dergleichen mehr. Gut, gehen wir zu Jan Rittmann. Man kann das Ergebnis historisch schlecht, ne? Es gab nur zweimal eine Landtagswahl in Deutschland, wo die CDU schlecht abgeschlossen ist. Man kann das natürlich erklären, dass man sagt, das hat sich zugespitzt zwischen zwischen SPD und AfD. Allerdings, Sie lagen ja mal gleich auf mit der SPD. Es hätte ja auch eine Zuspitzung zwischen CDU und AfD werden können. Warum ist es so rumgekommen?
Das ist ja kein spezifisch brandenburgisches Phänomen. Das haben wir, glaube ich, bei 10 Landtagswahlen in Ostdeutschland in Folge erlebt, dass es die Zuspitzung gibt zwischen dem Amtsinhaber und der AfD. Wir lagen mit der SPD gleich auf, so 1-2 Prozentpunkte dahinter. Insofern haben wir gemerkt, dass bis zur Wahl in Thüringen und in Sachsen wir durchaus gut im Rennen liegen. Das haben auch die Umfragen hergegeben. Und dann ab dem 1. September, da ist den Menschen wirklich der Schreck in die Glieder gefahren. Sie haben sich Sorgen gemacht, dass Brandenburg unregierbar wird. Sie haben sich auch gesorgt, dass die AfD stärkste Kraft wird. Und in dieser Polarisierung hat die CDU, wie auch viele andere Parteien, Stimmen gelassen.
Herr Rittmann, Herr Berndt, Herr Woidke, vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Ja, danke nach Potsdam, Sascha Hingst. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis erreicht. Es zeigte sich hochzufrieden. Die Grünen hoffen noch auf den Einzug in den Landtag. Die Linke ist tief enttäuscht. Sie wird voraussichtlich nicht mehr im Parlament vertreten sein, ebenso wie die Freien Wähler.
In Zukunft wird auch das Bündnis Sarah Wagenknecht im Brandenburger Landtag sein. Zum ersten Mal auf Anhieb.
Wir haben keine 9 Monate nach der Gründung unserer Partei, 5 Monate nach Gründung des Landesverbandes, jetzt das dritte tolle Ergebnis und der Einzug in einen Landtag. Danke. Ich bin sprachlos.
Auf den Einzug hoffen auch die Grünen. Die bisherige Regierungspartei bangt am frühen Abend noch, ob sie es überhaupt wieder ins Parlament in Potsdam schafft.
Es wird sicherlich ein langer Abend. Es ist ganz, ganz knapp. Sowohl an der Spitze als auch für uns. Wir werden lange hier verharren und bangen, aber wir werden es schaffen. Wir werden in den Landtag einziehen.
Das könnte den Grünen mit einem Direktmandat gelingen, selbst wenn sie an der 5%-Hürde scheitern sollten. Darauf setzen auch BVB-Freie Wähler mit ihrem Spitzenkandidaten Peter Wieder. Die Linke verliert dramatisch.
Es ist ein desaströser Abend, es ist ein desaströses Wahlergebnis, aber noch lange nicht ein Sterben der Linkspartei. Ich habe einen Wahlkampf erlebt und viele neue Mitglieder in dieser Partei erlebt, in diesem Landesverband. Wir haben so gekämpft wie noch nie.
Falls die Linke aus dem Brandenburger Parlament fliegen sollte, wäre es das erste Mal für die Partei in einem ostdeutschen Bundesland nach der Wiedervereinigung.
Die SPD-Spitze in Berlin zeigte sich erleichtert über den Wahlsieg in Brandenburg. Der Partei sei eine furiose Aufholjagd gelungen. Hart ist das Ergebnis für die Ampelpartner. Die Grünen sehen sich als Opfer der Polarisierung im Wahlkampf und generell in einem negativen Trend. Die FDP, die es wieder nicht in den Landtag schaffte, sprach von einem bitteren Ergebnis. Auch die CDU ist enttäuscht. Matthias Deiß ist in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wie reagiert denn die Bundespolitik auf die Wahl in Brandenburg?
Nun, der Bundeskanzler schaut aus der Ferne zu. Er ist auf diplomatischer Mission bei den Vereinten Nationen in New York.
Er will sich heute nicht offiziell äußern, ist vor Ort aber nach seiner Stimmung gefragt worden und hat wenig verwunderlich geantwortet: Danke, gut. Das Ergebnis verschafft ihm ohne Frage Luft. Olaf Scholz weiß aber auch, der Wahlsieger Woidke hat nicht nur, aber auch deshalb gewonnen, weil er sich im Wahlkampf stark vom SPD-Kanzler distanziert hat. Und für eine Aufholjagd, wie sie Woidke gelungen ist, braucht es einen beliebten Spitzenkandidaten. Das ist Olaf Scholz zurzeit nicht. In seiner Ampelkoalition wird das Klima nach dieser Wahl angespannt bleiben, denn die FDP ist weiter unter Profilierungsdruck. Und die Grünen, die straucheln ein Jahr vor der Bundestagswahl doch erheblich.
Und was ist nun mit den Folgen für die CDU?
Nun, für die CDU wachsen die Bäume trotz der unbeliebten Ampel nicht zwangsläufig in den Himmel. Aber im Bund steht sie momentan fast dreimal so stark da wie nun in den ersten Hochrechnungen für Brandenburg. Das Ergebnis zeigt zweierlei: die Koalitionsdiskussion in Sachsen und Thüringen um CDU-Bündnisse mit dem BSW und dem Umgang mit der Linken, die nützen nicht. Und die Tatsache, dass Friedrich Merz vor dieser Wahl sehr stark auf das Thema Migration gesetzt hat, das hat das Ruder nicht rumgerissen. Die Wähler trauen der CDU bisher nicht zu, dass sie die Migrationsprobleme besser lösen kann. Das wird sich der frisch gebackene Kanzlerkandidat Friedrich Merz sicher genau anschauen.
Danke, Matthias Deiß in Berlin. Und über die aktuellen Entwicklungen und Zahlen zur Brandenburg-Wahl halten wir Sie auch bei tagesschau.de auf dem Laufenden. Israel und die Hisbollah im Libanon haben sich weiter schwere Gefechte geliefert. Die israelische Armee flog Angriffe auf hunderte Stellungen der Terrormiliz. Die Hisbollah wiederum feuerte Dutzende Raketen auf den Norden Israels ab. Die Region leidet seit Monaten unter dem Raketenbeschuss. Zehntausende Menschen mussten deshalb ihre Heimat verlassen. Für die israelische Regierung ist die Rückkehr der Bewohner eines der wichtigsten Kriegsziele.
6:30 am Morgen bei Haifa im Norden Israels. Einschlag einer Hisbollah-Rakete. Anwohner Shimon Binun hatte sich gerade auf den Weg zur Arbeit gemacht. Dann hörte er die Sirene. Ich bin aus meinem Auto raus, ins Haus gerannt und 5 Sekunden später schlug die Rakete ein. Insgesamt habe die Hisbollah mehr als 100 Raketen in der Nacht zum Sonntag auf Israel abgefeuert, so das israelische Militär. 4 Menschen wurden verletzt.
Hier in Kiryat Bialik laufen die Aufräumarbeiten. Und die Stimmen, die einen offenen Krieg gegen die Hisbollah im Libanon fordern, die werden nicht nur hier immer lauter. Die Gefahr, dass es dazu kommt, ist groß, auch angesichts der letzten israelischen Angriffe im Libanon.
Die stärksten israelischen Luftangriffe seit Kriegsbeginn könnten nun eine noch heftigere Reaktion der Hisbollah provozieren. Deshalb ist auch diese Familie in Haifa heute zu Hause. Die Schulen in Nordisrael sind geschlossen, größere Treffen verboten. Wir wissen, dass hier jeden Moment der Alarm losgehen kann. Es ist sehr unangenehm, mit der Ungewissheit schlafen zu gehen, ob wir nachts davon aufgeweckt werden. An eine friedliche Lösung durch Verhandlungen mit der Hisbollah glaubt diese Familie nicht. Ich denke und ich glaube, das denkt auch die Mehrheit der Israelis, wenn wir die Hisbollah jetzt nicht stärker angreifen, wird sie nur noch gefährlicher. Wir müssen es ein für alle Mal beenden. Eine Waffenruhe in Gaza, die auch die Situation an der libanesischen Grenze beruhigen könnte, scheint ebenfalls nicht in Sicht.
Die internationale Staatengemeinschaft will mit neuen gemeinsamen Regeln globale Krisen besser bewältigen. Die UN-Vollversammlung verabschiedete dazu heute mit großer Mehrheit einen sogenannten Zukunftspakt. Er war von Deutschland und Namibia ausgearbeitet worden. Der Pakt sieht unter anderem Reformen von UN-Institutionen und internationalen Finanzorganisationen vor, ebenso wie Maßnahmen gegen den Klimawandel. Russland lehnte den Plan ab.
Bei diesem Gipfel soll es um ihre Zukunft gehen. Auch Roda Zündorf aus Friedrichshafen darf in der Generalversammlung sitzen, da wo sonst die Vertreter der Mitgliedstaaten über Krisen und Konflikte diskutieren. Es ist ihr erster Besuch bei den Vereinten Nationen und wie alle Jugendbeobachter kommt sie mit großen Hoffnungen.
Ich wünsche mir mehr Lösungen, mehr Einbund. Ich wünsche mir, dass Stimmen, die noch nicht gehört werden im globalen Süden, endlich mal auch gehört werden.
Als ein Kontinent, der 54 Staaten bei den UN stellt und 17% der Weltbevölkerung, braucht Afrika einen permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat. Mehr Rechte für den globalen Süden wünschen sich viele hier. Und genau das sieht der Pakt für die Zukunft vor. Die Weltgemeinschaft hat ihn nach langwierigen Verhandlungen angenommen. Ein ehrgeiziges Reformprojekt, das die UN fit machen soll für die globalen Herausforderungen. Kriege, Klimawandel, Armut und Hunger etwa. Der Zukunftspakt kann uns als Kompass dienen. Als Kompass, dessen Nadel in Richtung einer stärkeren Zusammenarbeit und Partnerschaft weist, statt hin zu mehr Konflikten und Spaltung. Als Kompass, der uns in eine gerechtere, inklusivere und kooperativere Welt führt. Kritiker befürchten, dass sich die Vereinten Nationen Großes vornehmen, es aber in Zeiten von Kriegen und Konflikten bei frommen Wünschen bleibt. Bruder Zündorf und die anderen sehen es als ein Zeichen der Hoffnung, dass so viele Länder Reformen wollen für ihre bessere Zukunft.
In einer Kohlemine im Iran hat es eine schwere Explosion gegeben. Wie viele Menschen ums Leben gekommen sind, ist unklar. Iranische Behörden sprechen von 33 Toten. Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtet von mindestens 50. In der Mine wurde offenbar Methan freigesetzt, das dann explodierte. Das Unglück geschah in einem Bergwerk nahe der Stadt Tabaz im Osten des Landes.
Rettungskräfte bringen Leichen weg, versorgen Verletzte. Und die Bergungsteams suchen noch immer nach Überlebenden. Es ist das schlimmste Grubenunglück im Iran seit vielen Jahren. Plötzlich stieg Rauch auf. Wir haben das erst gar nicht verstanden. Dann brach alles zusammen. Ich konnte mich gerade noch retten. Meine Freunde haben es aber nicht geschafft. Über 70% der iranischen Kohle werden hier gefördert. Unklar ist, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Die lokalen Behörden vermuten, dass Gas ausgetreten ist. Der iranische Präsident Pezeshkian kondoliert heute den Angehörigen und fordert eine genaue Untersuchung. In den vergangenen Jahren ist es immer wieder zu schweren Unglücken im iranischen Bergbau gekommen, wie hier 2017 in der Provinz Golestan, mit mehr als 40 Toten. Damals waren mangelhafte Sicherheitsstandards der Grund. Für die Vermissten des Minenunglücks in Tabaz gibt es nur noch wenig Hoffnung. Aber die Retter geben nicht auf, suchen weiter.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Stuttgart mit 5:1 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Zuvor hatte Leverkusen den VfL Wolfsburg mit 4:3 besiegt. Nach zweimaligem Rückstand fiel der Siegtreffer für Meister Leverkusen erst in der Nachspielzeit.
Wolfsburg in Grün und in der 5. Spielminute mit der frühen Führung durch ein Eigentor von Mukiele. Nach einer Viertelstunde dann die Leverkusener Antwort. Florian Wirtz mit einer Direktabnahme zum Ausgleich und in der 32. Spielminute zum ersten Mal die Führung für den deutschen Meister Jonathan Tah nach einem Eckball von Grimaldo. Aber nur 5 Minuten später die Reaktion des VfL Wolfsburg, ebenfalls nach einem Eckball. Bornau nutzt die Fehler der Leverkusener Abwehr und der VfL mit noch einem Treffer vor der Pause in der Nachspielzeit. Swanberg zum 3:2 Halbzeitstand für die Mannschaft von Trainer Ralf Hasenhüttl. 3 Minuten nach dem Seitenwechsel, erneut nach einer Ecke, Hinkapil kurz zuvor eingewechselt zum 3:3. Die 88. Spielminute, die gelbe Karte für Frimpong und rot für Gerhard, der Frimpong auf das linke Bein tritt. Die 3. Minute der Nachspielzeit und erneut erzielt Leverkusen spät das Siegtor. Boniface zum 4:3 Endstand, nächsten Samstag dann das Duell beim FC Bayern.
Die Tabelle: München auf Platz 1, gefolgt von Meister Leverkusen, Freiburg und Frankfurt. Stuttgart klettert auf Rang 6, Leipzig spielt zur Stunde noch gegen St. Pauli, Dortmund ist 8. Mainz auf Platz 10, Wolfsburg nun 13. In der Abstiegszone Bochum, Kiel und die bislang punktlosen Hamburger. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 23. September.
Heute Nacht werden die Wolken vom Westen und Südwesten bis zur Mitte dichter und gebietsweise wird es nass. Auch ein paar Gewitter sind unterwegs, sonst trocken, im Nordosten oft auch sternenklar. Dort und in Ostbayern morgen noch länger freundlich und trocken, im übrigen Land mehr Wolken als Sonne, regional fällt Regen, auch Schauer oder einzelne Gewitter sind dabei. Im Westen gibt später ein paar Wolkenlücken. Am Niederrhein heute Nacht bis 16, in der Altmark nur frische 6 Grad. Im südwestlichen Bergland morgen unter 20 Grad, an der Spree nochmal sommerlich warm.
Die Tagesthemen und Ingo Zamperoni melden sich heute um 21.50 Uhr mit einer Extra-Ausgabe zur Brandenburg-Wahl, darin die neuesten Zahlen und ein Gespräch mit Ministerpräsident Dietmar Woidke darüber, welche Schlüsse seine SPD aus den Ergebnissen ziehen sollte. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.